Hallo und herzlich willkommen zu Folge 109 von Ready for Review, aufgenommen am 23. Juli 2026 um 20:40 Uhr und gerade aus der Sicherheitsumgebung ausgebrochen. Ja, so gefährlich, dass wir sie eigentlich nicht auf die Menschheit loslassen dürfen. Die Sandra, grüß dich.
Okay, das kam jetzt überraschen. Hallo.
Ich dachte, das machen die ganzen großen Big Tech-Firmen. Ja, wir haben auch hier was super Gefährliches, was niemand haben darf. Ja, das hackt sich überall rein
Ja,
oder
ja.
bedroht die Menschheit.
Und
Und
dann lässt du mich jetzt auf die Menschheit los, ja? Weil ich so gefährlich bin.
wir hoffen, das ist hier eine kontrollierte Umgebung. Hier ist eine Sicherheitsumgebung und anscheinend war sie ja bei OpenAI auch trotzdem im Internet. Der Server, aus dem man nicht ausbrechen sollte. Es geht aber heutzutage gar nicht mehr. Diese Kabel kriegst du gar nicht rausgezogen und
Naja, aber also Bob brauchte ja das Internet, weil er sollte ja mit Hilfe des Internets sich halt aus, also
war da nicht eigentlich nur ein Netzwerk mit einer Maschine, wo er. Aber
na
egal, wir wollen
egal,
da gar nicht so viel
egal.
drüber reden. Bob war kurz und hat gleich Hugging Face gehackt und das wird genauso gewesen sein und ich würde Big Tech da immer trauen,
Genau. Wir erzählen,
dass
das ist
die
kein Marketing-Gag. Und das ist genau so, das war, genau.
Marketing-Gag? Ist das nicht eher die Verzweiflung? Oh, die anderen haben auch gesagt, es ist gefährlich. Wir müssen jetzt auch so tun, als ob es gefährlich ist. Dann kaufen es die
Ja,
Leute
das
und
nennt
wollen es
man
alle haben.
Marketing.
Ja, aber ist ja kein Gag mehr, oder? Ist doch Verzweiflung.
Ich würde sagen, Marketing-Bullshit.
Ja, darauf können wir uns einigen. Aber vielleicht auch einfach Firmenphilosophie, Bullshit. Ich weiß es
Ja.
nicht. Entscheidet das
Boah,
selber.
du bist schon
Entschuldigt, dass
am
wir das
Anfang,
hier.
aber wir haben nicht mal die erste Kategorie und schon bist du schon.
Ich wusste schon seitdem das rauskam, dass das Intro heute so laufen wird. Ich hatte nur Angst, mich zu verhaspeln, aber es ging halbwegs, ja.
Weißt du, da ahnst du nichts, ne?
Das hat man dir angesehen in dieser Sekunde. Ach ja, ist das schön
Ja.
gewesen. Ja, ich hoffe, liebe
Also,
Hörerinnen,
liebe
liebe Hörer, das hat euch auch
Zuhörer,
gefallen.
Daniel kann mich sehen, weil wir nebenbei noch einen Videostream laufen haben. Und ja. Ich würde
Da
mal.
stand so WTF groß auf der Stirn. Ist er jetzt ganz durchgedreht? Ist es jetzt vorbei?
Was hat der denn geraucht?
Ja. Ich muss schnell den neuen Daniel
Ja, genau.
deployen, ja. Ach
So,
ja.
und ein bisschen Struktur wieder reinzubringen. Daniel, wie geht's dir? Wie war deine Woche?
Gut, ist meine letzte Woche Elternzeit. Überraschend, das ging echt schnell.
Hast du noch alle deine Side-Projekte fertig, Rich, was du in der Elternzeit machen wolltest?
Ich hatte ja keine so richtigen. Ich habe ja nur so Side-Projekt so ein bisschen angefangen, aber ohne Druck oder so.
Das war eine sehr gute Entscheidung.
Das würde ich jetzt auch, wenn ich Empfehlungen geben kann, wenn jemand in dieser Situation ist, ich würde mir gar nichts vornehmen. Man bekommt ja ab und zu, also ab und zu hat man ja mal Freiräume und dann habe ich auch Sachen gemacht und bin auch ganz zufrieden mit allem, was wir geschafft haben. Waren das so House-Side-Projects, ne? Also so Dinge, die wir noch im Haus machen wollten und die Liste ist auch ewig lang immer noch.
Du, ich kann
Und
dir
ja.
eins verraten, bis zu Lebensende wird sie nicht kürzer.
Das stimmt. Und dann ist sie vorbei. Dann machst du einfach Häkchen. Dann.
Nee, dann wird sie einfach verschwindet sie. Nee, da vererbst du die Liste.
Ja, aber
Naja,
ein paar Sachen verschwinden.
aber das war
Also.
ja dein Nachfolger. Nein, brauchen wir nicht, veraltet.
Ja, wahrscheinlich, ne?
War da ja da dement oder so? Was hat er damit gemeint?
Warum schreibt ihr da nix aktualisieren? Was will er denn jetzt aktualisieren? Ist ja komplett durchgedreht, ja.
Kann man denn nix aktualisieren, ja.
Ja.
Oh Mann, ey. Na gut. Wir haben Hausmitteilungen, denn wir haben Feedback bekommen. Das war in der letzten Folge, haben wir uns darüber gewundert, ob man Brew auch unter Linux nutzt.
Genau, also es war, glaube ich, bei der neuen Brew-Version, dass da was mit Linux in den Release Notes
Ja,
stand,
genau.
ne? Und da waren
Und
wir.
da wird darüber philosophiert, ob man das überhaupt unter Linux nutzt. Aber der liebe Jonas hat uns auf Mastodon darauf hingewiesen, dass er eine Distro hat, nämlich, boah, Bazit? Nur Bazit? Wie würdest du das aussprechen?
Basit? Ich
Okay.
weiß es nicht, ja.
Die haben nämlich, ist nämlich Brew als Standard Package Manager, wenn er benutzt und von daher, ja. Und ich habe mal reingesehen, das scheint sowieso nur so eine Gaming-Distro. Also die ist auch immutable, aber von der Webseite her eine Gaming-Distro. Also zumindest machen sie Werbung damit, dass du unter anderem, wenn du etwas für deinen, also Xbox-Ersatz haben möchtest und sowas, dann kaufst du dir so einen Mini-PC und das wäre so deren Hauptzielpublikum als Distro. Spannend.
Spannend. Ja, finde ich auch.
Also wenn ihr eure Xbox selber bauen wollt, Mini-PC plus Basit.
Wo PCs gerade so günstig sind. Ich habe letztens nochmal wegen RAM geguckt und
Aber ich will ja noch sagen, dass ich, also auch wenn mich alle letztes Jahr für bekloppt gehalten haben, ich bin sehr stolz auf meinen Move vom letzten Jahr.
dass du dir die maximale
Ja, genau.
RAM-Größe in den, ja. Aber du weißt auch jetzt, ne, jeder kriminelle Hörer, jede kriminelle Hörerin weiß, bei dir ist bares Geld zu holen,
Ja,
ne?
keine Sorge, das wurde mir schon nahegelegt, ich soll nicht so über meine RAM-Größe reden.
Ja. Ist ein bisschen persönlich, ne? Die Leute nicht unter Druck setzen.
Genau. Über Größe reden wir nicht.
Das Niveau, es
Meine Damen und
fällt.
Herren,
Ach, ja.
es sinkt für Sie das Niveau.
Ganz gut, oh, ja. Und jetzt
Okay.
fragt ihr euch, warum wir die Sandra nicht rausgelassen haben, ne?
Ich? Oh.
Ja.
Ja, gut.
Aber wir haben ja auch noch jetzt noch mehr von dir, nämlich wir haben unsere Woche und die fängt ja traditionell mit dir an.
Genau. Ja, eigentlich war das nicht diese Woche. Eigentlich geht das schon seit April so, denn ich habe Spaß mit der Bahn. Jetzt denkt ihr so, ja, natürlich, Sandra, ist logisch. Wenn ihr Bahn fährt, dann hast du immer Spaß mit der Bahn.
Und jetzt schon so verspätet, dass es im Juli ist und im Podcast kommt.
Und zwar, was ist passiert? Im April bekam ich eine Rechnung für meine Bahncard 50. Alles kein Thema, bezahlt. Nur die liebe Sandra hat auch, warum auch immer, vergessen, Verwendungszwecke anzugeben.
Okay.
Ja, kein Ding, ne? Ende Mai bekam ich eine Mahnung von der Bahn, dass ich doch bitte meine Bahncard doch bezahlen soll. Ich so, geguckt, ne? Moment. Habe ich doch, im April, ne? Ding geschrieben, keine Reaktion. Da kam die zweite Mahnung, ich soll bitte meine Bahncard doch bezahlen. Alles klar, da habe ich mich in die Warteschleife, Telefonwarteschleife gesetzt, habe ich auch eine nette Frau, habe dir auch gesagt, es tut mir echt leid, mein Fehler, ich habe Verwendungszweck vergessen anzugeben, aber hier scheint irgendwie das nicht im System. Und dann meint sie zu mir, ja, kein Problem, wir können ja gucken, die Transaktion zuordnen. Welchen Verwendungszweck haben Sie denn angegeben?
Ja.
Sorry, ja, das ist ja das Problem. Alles klar, kein
Genau.
Ding. Hat sie mir eine E-Mail-Adresse genannt, wo ich da bitte Nachweis schicken kann. Und ich habe dann halt einen Screenshot von meiner Homebank gegeben. Und dann sagen sie, nee, das reicht nicht aus. Sie können anhand meines Screenshots von Homebanking das nicht als Nachweis gelten lassen, dass ich das bezahlt habe. Da stand halt die IBAN-Nummer, DB Vertrieb und der Betrag und das Datum. Ich so, alles, und halt Kontoinhaber Sandra Pasig, ne? Alles klar. Dann habe ich einen Kontoauszug geschickt. Das heißt, es war echt Arbeit, weil ich meine, Kontoauszüge kriegst du halt einen riesen PDF. Das kannst du, also zumindest bei meiner Bank kannst du nicht sagen, nur eine Transaktion. Ey, da bist du, keine Ahnung, Seiten am Schwärzen, weil du willst ja nicht denen halt geben, was da für Transaktionen bei dir gelaufen sind, ne?
Genau.
Wieder die Antwort, ja, es tut uns leid, wir können das nicht als Nachweis gelten lassen, weil die Informationen sind nicht ausreichend. So, jetzt habe ich das Inkassounternehmen am Hals, dass ich doch bitte bei der Bahn das zahlen soll, ja. Und das Witzige ist noch, genau, einen Tag bevor ich die E-Mail vom Inkassounternehmen habe ich nochmal die Bahn angerufen. Und habe ich gesagt, hey Leute, was machen wir? Und dann kam ich wieder in Warteschleife und dann meinte doch der Herr noch am Telefon so, er hat das jetzt an die richtige Fachabteilung geliefert, die kümmern sich drum, die Sache ist erledigt. Und einen Tag später bekommst du Post von den Kassounternehmen.
Wahrscheinlich, weil das Inkassounternehmen schon vor einer Woche losgeschickt
Ja,
wird,
wahrscheinlich,
ne?
ja,
Und
wahrscheinlich.
ja.
Naja, auf jeden Fall Ich habe dann zwischendurch bei der Bank auch noch angerufen, habe ich denen gefragt, Emma, könnt ihr mir irgendwie einen anderen Nachweis geben, dass ich diese Überweisung gemacht habe? Habt ihr eine interne Referenznummer, wie auch immer, keine Ahnung, was da für ein System ist? Und die gute Frau am Telefon war echt überfordert. Die meinte so, ja, ich sollte bitte eine E-Mail schreiben, dann können sie es an die Softwareentwicklungsabteilung. Ich so,
Oh
okay, oh
Gott.
Gott. Und habe ich die Frage gestellt, oder, also, wir können auch gerne diese Überweisung zurücknehmen, die Transaktion, da überweise ich einfach neu mit Verwendungszweck, ne? Ja, das hört sich sehr pragmatisch an, aber dafür müsste ich auch bitte eine E-Mail schreiben, damit sie es nicht so an die Fachabteilung schicken. Okay, ist okay, gut. Ich telefoniere noch mit der Bahn, nochmal. Na, jetzt habe ich dem Kasseunternehmen nochmal dasselbe geschickt, was ich der Bahn geschickt habe, dass ich das im April bezahlt habe, mit Kontoauszügen und Screenshot von meinem Homebanking. Jetzt bin ich mal gespannt, was so jetzt passiert. Und ich bin ein bisschen nervös, weil ich kriege keine Antwort. Ich habe auch um Rückmeldung gebeten. Und ich habe eine Frist. Und ich werde jetzt einfach mal nicht einfach die Frist abwarten, sondern wahrscheinlich nochmal vorher nochmal anrufen und fragen, hey. Also ich bin schon fast gewillt, einfach nochmal das Geld zu überweisen.
Ja, ich habe auch gerade schon überlegt, ob das vielleicht die Variante ist,
Ja.
die dann bis. Vielleicht solltest du Kampftraining machen.
Ja. Ja, vielleicht, vielleicht. Ich übe ja schon am Wochenende.
Genau.
Naja, auf jeden Fall, aber das sind halt nochmal, also das sind nochmal 200 Euro. Also weiß ich nicht, also das tut schon weh. Oder ich zahle war das in Kasso. Aber dann, nee, auch nicht. Weil dann wollen sie, ja. Das zahle ich noch mehr.
Ja, ist ja auch eine Schuldeingeständnis, ne?
Ja.
Ja.
So. Und jetzt kommen wir zum nächsten Thema. LibreWolf und Homebanking. Und ich dachte die ganze Zeit, ey, was warst du so schusselig, dass du vergessen hast, den Verwendungszweck? Ich meine, das kann ja schon mal passieren. Und jetzt habe ich noch mal eine andere Rechnung bezahlt und da ist mir beim schnellen Durchklicken ist mir aufgefallen, ach verdammt, schon wieder hast du Verwendungszweck vergessen einzugeben. Und dann bin ich da zurück, ne, Verwendungszweck, habe ich darauf geachtet, dass ich es wirklich reinkopiere, weiter, weg. Und dann stellt sich heraus, dass ich irgendeine Einstellung habe bei LibreWolf, die das mit meinem Homebanking nicht kompatibel ist, dass diese Verwendungszwecke verschwinden. Denn mit Chromium alles tutti kompletti. Und da frage ich mich, also entweder ist die Homebanking-Seite halt beschiss programmiert oder das ist irgendwas sneaky, dass LibreWolf sagt, nee, das lassen wir jetzt hier nicht zu.
Oder sie
Das.
machen da irgendwas besonders sicher? Keine Ahnung.
Ja,
Also
genau,
das
also
müsste,
das muss ich, genau, das
jetzt
muss,
müsste man sich angucken,
genau, ich hatte,
Browserkonsole auf,
genau,
ja.
das hatte ich jetzt keine Zeit gehabt. Auf jeden Fall, ich vermute mal, damals habe ich auch den Verwendungszweck angegeben. Aber dank LibreWolf, ja, es ist dieser Verwendungszweck verschwunden. Also muss ich auf jeden Fall mal beobachten. Ja. Auf jeden Fall. Also ich teste für euch, was passiert, wenn ihr bei der Deutschen Bahn keinen Verwendungszweck angibt. Ich sehe mich schon bei ein paar Wochen laufen. Habt ihr den Verwendungszweck auch angegeben? Habt ihr den Verwendungszweck angegeben?
Ich habe Angst, dass gleich die Tür eingeschlagen wird und dann sind da zwei vom Hochkasse-Unternehmen.
Oh. Gut, dass ich demnächst keine Kredite aufnehmen möchte, weil wäre meine Bonität ja auch jetzt ein Eimer.
Weiß ich gar nicht, wann das da reingeht, aber wahrscheinlich, ja, mit Mahnung und allem könnte sein. Aber ist auch ganz einfach zu prüfen. Hast du noch nicht gemacht?
Nee, habe ich noch nicht gemacht. Weil ich
Kann
glaube.
man sehr einfach jetzt, die haben ja doch den Score umgestellt.
Ach so, stimmt. Weil früher war das so,
Boah,
wenn du
ja.
geprüft hast, dann ging schon deine Bonität nämlich irgendwie runter oder so, ne?
Ja, und das war doch vor Monaten mal in der Presse. Und da habe ich das auch gemacht. Da gibt es ein Schufa-Portal, da
Ja.
kannst du dich dann einloggen. Ich weiß nicht mal mehr, ob das mit Perso war oder wie das genau lief. Aber war auch so ein Ding mit, ich habe noch eine Bestätigung per Post bekommen und danach konnte ich meinen Score einsehen.
Okay.
Ja. Also von daher, das geht. Vielleicht ist das mal jetzt ganz interessant, auch wenn die es rausnehmen. Also auch wenn das geklärt ist, vielleicht den Score einmal prüfen, bevor du wegen sowas, weil da irgendwas nicht revidiert wurde, einen negativen Score kriegst.
Also, das war so ein What the fuck-Erlebnis, ne? Also, ey, wie kann man
Ja.
eine Transaktion nicht zuweisen, nur weil ein Verwendungszweck nicht angegeben worden ist?
Also mich wundert ehrlicherweise, warum sie das Geld nicht zurückgeschickt haben. Ich hätte jetzt erwartet, können wir nicht zuweisen, wir überweisen das Geld
Haben
zurück,
sie aber auch nicht gemacht.
weil dann weißt du ja auch, oh, hier ist irgendwas schiefgelaufen. Warum habe ich das? Ich bin reich, ich hab Geld gekriegt hier auf einmal, ne? Geil, neue Tastatur, aber hätte ich jetzt erwartet. Weil so nehmen die ja einfach Geld an. Das heißt ja, es ist eine IBAN, da kannst du einfach Geld hinschicken und denen ist erstmal egal, was reinkommt.
Ja.
Und das muss dir doch spätestens Ende des Jahres irgendwann mal auffallen, wenn irgendjemand da die Zahlen prüft und sagt, hier ist genau eine BahnCard 50 zu viel. Ja,
Ja.
also merkwürdig.
Aber komm jetzt bitte nicht mit Logik, ne?
Liebre Wolfe Schuld, habe ich jetzt mir nur notiert.
Ja, oder meine Einstellung bei LibreVolt.
Ich frage mich auch, was man da einstellen soll, dass das nicht klappt. Aber gut, dass du gewarnt hast, ja.
Ja, auf jeden Fall. Aber das ist, das habe ich auch mal, wo wir uns mal darüber unterhalten haben, auch mal gesagt. Also ich würde jetzt im Family IT Support auch keinen LibreWolf empfehlen. Das war einfach, das ist, du musst einfach zu viel, also der ist so strikt, dass du Know-how brauchst, um zu wissen, was du da freischalten musst.
Hast du denn noch viel konfiguriert da drin?
Also ich bin immer wieder am Konfigurieren, weil ich feststelle, dass es einfach zu strikt ist. Aber also ich gehe ja so, etwas funktioniert nicht. Also wenn ich das erkenne, dass etwas nicht funktioniert, teste das mit Chromium und dann gehe ich auf die Suche, was es sein könnte, dass es nicht ist. Und eigentlich müsste ich wahrscheinlich meine Konfiguration irgendwann mal abspeichern.
Ja.
Ja. Aber das ist halt eine andere Vorgehensweise, ne? Ich meine, wenn du alles offen hast und anfangen musst, alles zuzumachen, das machst du halt auch nicht, weil du keinen Bock hast, dich damit zu beschäftigen, was du alles zumachen sollst. Und da so ist das, also zumindest wie ich funktioniere, ist das für mich besser, weil ich dann gezwungen werde, es funktioniert etwas nicht und habe ich eine andere Motivation, mich damit zu beschäftigen, als andersherum.
Ich habe bei LibreWolf so ein bisschen den Eindruck, dass die Entwickler da vielleicht in ein paar Stellen ein bisschen mehr Energie investieren müssten. Ne? Ich habe ihn ja am Mac runtergeworfen, weil er nicht signiert ist. Das heißt, du hast immer gegen das Betriebssystem gearbeitet, um ihn zum Laufen zu bringen. Habe ich keinen Bock drauf, dann Entschuldigung, dann überlegt euch, wie ihr die, keine Ahnung, was ein Apple-Developer kostet. Ich habe $100 oder so im Jahr. Dass ihr das Ding signiert bekommt. Das ist das Einzige, worum es da geht, ne? Und ne, weil sonst hast du einfach so, ja, ich habe hier meinen GitHub, ich habe hier einen Fork und jedes Mal, wenn dann im Firefox Branch was Neues kommt oder vom Repo kommt, dann lösche ich halt da raus und pass meins an. Ich weiß nicht, ob das vielleicht ist das auch nicht die finale Lösung.
Ja, also ich weiß auch nicht, ob, also ja, also ich gebe zu, meine What the fuck-Erlebnisse sind halt sind zumindest präsent, aber ich weiß halt auch nicht, ob ich einfach vor LibreWolf, ich glaube, ich habe vor LibreWolf einfach nicht dieses Bewusstsein gehabt, was so die Browser halt alles so von sich geben, ja.
Ja.
Und dann, ja, und dann frage ich mich auch, wie die Webseiten halt gebaut sind, dass so solche strikte Browser halt dann mal anschlagen. Aber ich muss erstmal den Grund herausfinden, warum. Und das habe ich noch nicht gemacht.
Ja, ich meine, was man halt überlegen könnte, sonst ist bei Kukets Blog gibt es einiges zu Firefox. Ich bin mir auch relativ sicher, dass da ein Part dabei war, wo sie erklären, wie man den Firefox konfigurieren muss, damit der in Ordnung ist. Genau, die haben Empfehlungsecke Firefox und dann gibt es eine Menge von Add-ons und Einstellungen, die du machen sollst. Da kannst du dir auch eine User.js von dem Projekt runterholen, ne? Und die empfehlen zwar auch LibreWolf, aber vielleicht ist das nochmal die bessere Variante, dass man, ich meine, ich habe verstanden, du hättest am lieber streng und dann offen, aber ist ja vielleicht auch nicht so die richtige Lösung. Ne?
Ey, ja, um Gottes Willen, ich meine, bei mir kann ich das ja machen, weil ich ärgere mich ja nur selber damit, ne? Aber ich würde das
Ja.
jetzt nicht, also wenn jemand LibreWolf auch nutzen würde, dann würde ich ihm halt sagen, Hey, probier es aus, aber du musst dir bewusst sein, dass du dich damit beschäftigen musst. Was vielleicht sowieso generell eine gute Lösung ist, aber wir wissen ja selber im Alltag, manchmal willst du einfach nur, dass die Sachen funktionieren. Und das ist ja egal, wie die Security-Einstellung ist. So, aber ich habe auch lustige, was heißt lustige, coole Sachen. Ich hatte ja berichtet, dass ich ja meine Tastatur vor ein paar Monaten unter Kaffee gesetzt habe. Und unsere Mechanik-Tastatur-Community hat mich dann dazu überzeugt, dass ich neue Switches brauche. Ich habe gleich zwei neue bestellt und gestern, also ich weiß auch nicht. Andere Leute sitzen im Garten und lesen ein Buch oder so und die Sandra baut sich neue Tastaturen auf. Also ich habe auch nur Kopfstütze von Axel bekommen, was ich da machen bin. Auf jeden Fall, ich habe mich, also welche Switches habe ich bestellt? Einmal die von InfoKeys Gotcha Reserve Switches und die von InfoKeys Hotcha Reserve Switches.
Also, oder Gotchi
Ja, Gott,
und
ja, egal. Aber
Hojicha, ja. Show
Show
Notes.
Notes, genau. Und ich weiß, andere Leute werden sich jetzt kaputt lachen über die Aussprache, aber ich stehe zu meinen Schwächen. Und ich habe jetzt die härtere Variante dafür eingebaut. Und Axel fragte mich so: Meinst du nicht, dass die Tastatur etwas laut ist? Und meinte ich so: Naja, Axel, ich arbeite im Homeoffice alleine. Dann ist es egal.
Nein,
So.
zu leise. Welche sind denn die härteren von denen?
Das ist
Also.
die Hotcha. Und die sollen ja den Braun halt. Ich hätte vorher Brown Switches gehabt. Und die sind. Ja, sollen die eben halt. Sollen eher in den Braunen hinkommen, nur halt in cooler. Ich habe sie gestern angeschlossen, dachte ich so, cool, kannst du mit denen jetzt arbeiten. Aber die linke Shift-Tastatur funktioniert nicht und ich vermute mal, das lag einfach daran, dass ich die Switches da kaputt gemacht habe, weil ich im Rausnehmen gesehen habe, dass eine Nase eingequetscht war und habe eine nochmal neue eingebaut. Jetzt bekomme ich die nicht raus und jetzt habe ich gesagt, okay, eigentlich muss ich arbeiten und keine Tastatur bauen. Also habe ich sie wieder beiseite gelegt und das will ich nach meinem Kampfsportwochenende mich nochmal mich drum kümmern. Und aber Sanna macht sich dann ein neues Rabbit Hole auf, denn ich habe jetzt einen Satz Switches übrig. Die müssen ja auch irgendwie verbaut werden. Also werde ich jetzt mal, wenn ich ein bisschen wieder mehr Zeit habe oder wie auch immer, ich wieder prokrastinieren möchte, da werde ich mich nach einem Keyboard umschauen, wo ich die Switch einbauen kann und welche Keycaps ich brauche. Und ja, ich weiß, so fängt das an.
So, ja, da sind schon mal die nächsten 10 Folgen locker wieder drin.
So, Daniel, und wie war denn die letzte Elternzeitwoche?
Ja, es ist wirklich nicht viel passiert, aber vielleicht trotzdem interessant. Ich ziehe mal das eine vor. Also LibreWolf habe ich auch bei mir unter Linux nochmal zum Laufen gebracht. Was unter Linux halt oder unter auch nix natürlich ziemlich einfach ist. Aber ich bin auf so eine Unschönheit gestoßen, die einem dann wieder Probleme macht, nämlich, dass OnePassword, mein Passwortmanager der Wahl, LibreWolf jetzt nicht in der Liste der bekannten Browser hat. Das heißt, wenn du die Extension in LibreWolf installierst, bekommst du nur so eine Weblösung für die Passwörter. Das muss doch möglich sein. Und dann durchs Internet geforstet und keine Ahnung, was alles gesucht und gefunden und nichts hat geklappt. Bis ich dann mal ins NixOS-Wiki gegangen bin, für One Password. Und da steht's dann einfach. Ne? Also du musst quasi One Password nochmal mitteilen, hey, LibreWolf, den darfst du auch unterstützen. Und dann klappt das astrein. Das heißt, dann hatte ich das drin. LibreWolf jetzt gerade, ich habe ja seit gestern oder so, glaube ich, dass ich wir haben gestern über Browser
Ja.
geschrieben, ne? Dann war das seit halt gestern drin. Das heißt, ich bin noch nicht auf große Probleme gestoßen. Und ich hänge so ein bisschen da zwischen LibreWolf und Firefox, wobei Firefox so mit den letzten Aktionen sich wieder so ein bisschen unbeliebt gemacht hat, ne? Also für die, die sowas auch ärgert, die sind jetzt wieder bei X. Vormals Twitter unterwegs und ich weiß nicht, ob das Richtige ist. Ganz neben dem ganzen AI-Gedöns, was man aber wirklich sehr gut abschalten kann. Das muss man denen ja auch mal lassen. Ne? Und Ja, mal schauen. Da wird noch ein bisschen evaluiert. So richtig glücklich wird man da nicht. Ja. Und dann hätte ich beinahe schon letzte Woche mal im Podcast thematisiert. Da habe ich es aber noch gar nicht ausprobiert gehabt. Bin ich gestolpert. Gibt es ja auch schon ein Weilchen über Jujutsu. Und nicht, um jetzt das große Kampfsport-Battle mit der Sandra zu machen. Um dem blöden Spruch zuvorzukommen.
Es stand mir auf der Stirn, ne?
Ja, es stand da. Ich wusste das seit dem Vorgespräch. Und was ist es? Das ist ein bei Google entwickeltes Versionskontrollsystem, das mit Git als Backend funktioniert. Und ich habe erst überlegt, mache ich daraus ein Thema und habe mir schon ein bisschen was zusammengeschrieben, habe aber gemerkt, ich verwende das zwar jetzt gerade bei ein paar Projekten lokal. Also ich habe jetzt auch zum Beispiel den letzten Branch, den ich hier bei uns im Ready for Review Repo gemacht habe, mit Jujutsu gemacht. Aber es fehlt noch so ein bisschen der richtige Flow. Also zum einen, dass ich noch nicht mit den Commands ganz sicher bin und zum anderen, dass auch die richtigen Projektsituationen fehlen. Ne? Dass man mal wirklich was Qualifiziertes dafür sagen kann. Weil wenn du ein Repo alleine benutzt oder fast alleine, dann hast du nicht so viele Konflikte. Das geht alles ganz
Ja, das ist ja,
wunderbar. Ne?
dann ist auch Subversion ausreichend.
Ja, durchaus. Und ja, also das funktioniert, aber es funktioniert, ne? Und ich kann mal mit so einem Disclaimer versuchen, es zu umreißen, was es ist. Ja, also es ist auch Commit-basiert, aber es ist jetzt nicht so in Branches und so strukturiert, sondern du hast so Bookmarks, auch dein Main-Branch ist quasi ein Bookmark, dass du sagst, dieser Commit ist mein Main, ja, oder ich habe jetzt hier ein Feature entwickelt, dass ich basierend auf einem Commit von Main entwickelt habe, setze ich ein neues Bookmark. Du hast nicht diesen ganzen Git-Add, Git-Commit-Kram. Also du arbeitest quasi immer in deinem aktuellen Commit. Alle Dateien, die du hinzufügst, die du löschst, siehst du mit JJ-Status. Und wo die wohl ganz gut sind, ist, wenn es so um das ganze Merchen Rebasen geht. Weil du kannst halt zu alten Commits gehen, änderst den und sie übernehmen das Ganze durch die History, das Korrigieren und kommen damit klar, das System kommt damit klar, wenn kaputte Commits drin sind. Die werden dir markiert, die musst du immer noch aufheben, aber du hast nicht dieses, ich mache jetzt ein Rebase-Continue die ganze Zeit und navigiere hier wie wild durch eine Historie, die ich nicht kenne, sondern, und das ist jetzt halt der Part, habe ich alleine nicht hingekriegt, dass ich da Merge-Konflikte hatte, ne? Oder habe ich auch nicht drauf angelegt, wo die wohl die Stärken haben, dass sie das für dich sehr viel automatisiert rausholen. Und bis jetzt ist es okay. Ein paar Stunden, vielleicht ein Tag oder so, Erfahrung jetzt damit, ist halt wirklich ganz am Anfang. Und was ich ganz charmant finde, ist, dass es sehr gut kompatibel ist mit Git. Also du kannst, wie gesagt, in einem Git-Repo auch als Einziger im Team mit Jujutsu zu arbeiten. Vielleicht fällst du negativ auf, weil da ein paar Force-Pushes mehr drin sind. Aber das ist ja erstmal egal, solange der Rest, ne, in deinem Branch stimmt. Und
Genau, Betonung auf dem
ja.
Branch.
Ja, genau. Also dein Branch ist dann halt ein Bookmark, ne?
Ja.
Und auf dem arbeitest du und die Commits. Es ist halt auch von der Idee her so, dass du später nochmal Commits aufsplitten kannst, ne? Oder doch zusammenführen kannst. Also du kannst, es ist schon, zumindest so habe ich es verstanden, schon so, dass du irgendwie so ein bisschen anders mit Git Commit interagierst, als du es bei Git unbedingt machst, ne? Also ich glaube, wir alle versuchen zu vermeiden, da irgendwo in der History rumzuschreiben. Weil das zu mergen oder zu rebasen ist immer die Hölle.
Das ist wohl
Und
wahr, das ist wohl wahr. Ja,
das wirkt ganz gut, das wirkt durchdacht. Ist es was Gutes, weiß ich noch nicht. Wird zum Thema. Ich schau mal, wenn mein nächstes Projekt es erlaubt, das zu verwenden, dann würde ich das, glaube ich, mal ausprobieren, damit ich so ein bisschen richtige Erfahrungen damit sammeln kann. Und dann wird es empfohlen oder auch nicht.
Jutsu ist mir letztes Jahr auf einer Konferenz über den Weg gelaufen. Da hat jemand, der da hat jemand mal einen Vortrag drüber gehalten. Und da hatte ich aber nicht das, also da wurde auch dieses Tooling halt, du kannst Jujutsu auch benutzen, wenn andere Leute weiter auf Git, also ähnlich wie dieses damals, dieses gab es auch so einen Client, wo du Git schon bei dir lokal verwenden konntest, aber das Backend noch Subversion war. Da gab es auch ein
Ja,
Tool.
stimmt,
Ja,
ja.
also. Aber da hatte ich noch nicht das Aha-Erlebnis gehabt, bei diesem Vortrag, warum ich jetzt. Also ich verstehe den Punkt mit den Rebasen und aber ich, vielleicht habe ich diese Schmerzen halt noch nicht ausreichend oft genug gehabt, dass ich jetzt das Gefühl habe, ich brauche ein neues Tooling an der Stelle.
Ich glaube halt, dass, also ich bin jemand, ich mache wirklich mehr Rebasen als Merchen. Und dann hast du schon manchmal den Schmerz, je nachdem, was für Changes du dann durchziehen musst, die immer wieder dir Probleme da machen, ne? Und das ist ganz schön nervig, ist auch ganz schön anstrengend. Also ich finde das anstrengend, weil du musst, vor allem wenn du jetzt mit anderer Arbeit von anderen rebasen musst, dann da jedes Mal reinsteigen. Was heißt denn das jetzt? In welcher Datei ist jetzt wo was gewesen? Und ich könnte mir vorstellen, wenn du wirklich das sehr stark automatisiert bekommst, dass das ein Zugewinn ist. Aber wie gesagt, dafür brauchst du halt ein echtes Projekt. Also
Das.
Spieleprojekte, alles super, klappt wunderbar. Aber ich kann theoretisch auch auf manchen auf Repositories, auf denen ich alleine arbeite, die ganze Zeit auf Main pushen, weil es interessiert nur mich. Ne? Also es ist, ja.
Das ist genau, das ist der Punkt.
Genau, und ansonsten morgen letzter Tag Elternzeit. Das heißt, vielleicht nächste Woche wieder mehr IT-Content. Mal gucken. Ich bin gespannt, ob ich noch
Party
programmieren
morgen, ja?
kann.
Gibt es dann die Abschluss, die Elternzeit-Abschlussparty?
Genau, mein Sohn und ich, wir werden dann wie immer jeden Morgen erstmal schön Party machen.
Ja, zum Abschluss halt.
Genau.
Eine Elternzeit-Abrissparty.
Ich schmeiß meinen Kakao, darf er zwar eigentlich noch nicht trinken, aber ausnahmsweise mal, ne?
Genau. Genau, so habe ich mir das vorgestellt.
Wäre gefährlich, der merkt sich nämlich, wo die Sachen sind, die er mag. Und der kommt dann immer mehr Schubladen ran. Und ich
Ah,
glaube, wenn der
okay.
Kakaopulver entdeckt, könnte gefährlich werden, ja.
Ja. Geil. Ja, kommen wir zu unserer nächsten Kategorie.
Ja, kommen wir zu Ramsch aus dem Modem und du hast ein neues, altes Brettspiel entdeckt.
Ja, und zwar aufmerksame Zuhörer, ist es wahrscheinlich nicht neu, dass ich ab und an mit meiner Oma das verrückte Labyrinth spiele. Und in meiner Brettspiel-Feed ist mir jetzt untergekommen, dass Ravensburger ein neues das verrückte Labyrinth rausgebracht hat und das hat den Namen Labyrinth Chronicle. Und was ist die Idee? Naja, die spielen halt das verrückte Labyrinth, also die Grundzüge sind wohl dieselben. Man hat halt in dem Fall Gänge, Labyrinthgänge und die schiebt man halt rein. Und das ist halt kampagnenmäßig aufgebaut mit einer Story. Das heißt, man hilft Elfen, ihren Dorf wieder zu aufzubauen und da muss dafür in das Labyrinth und ihrem Dorf, um halt Gegenstände halt einzusammeln. Und das Coole ist, es sind 3D und du hast richtige Figuren. Und da kommt noch ein Plot hin, halt, dass doch Kobolde dabei sind, die dich versuchen halt davon abzuhalten, diese Gegenstände zu finden. Also sehr ein verrücktes Labyrinth. Und also ich weiß ja nicht, ob ich das einfach aus Nostalgiegründen kaufen würde oder nicht. Aber das ist so, fühlt sich so an, dass Leute wie ich, die in der Kindheit das verrückte Labyrinth gerne gespielt haben, nochmal das einfach ihre Fantasie freien Lauf li lassen. Ist halt schweineteuer, 120 Euro. Und dafür kriegt man halt einmal das verrückte Labyrinth in so einem Kampagnenmodus mit halt auch die Regel für das normale Grundspiel sind dabei und Labyrinth der Meister. Die Frage ist halt, ob es wirklich 120 Euro wert ist und auf so eine riesen Box, wie du dich da hinstellen möchtest. Aber so, wenn jemand mich zum Spielen einlädt, da sage ich natürlich nicht nein. Ne? Ja, das war mal so mein Ramsch, was diese Woche mir so aufgefallen ist.
Nächstes Jahr in der Konsumspalte.
Naja, wenn ich das Geschenk bekomme, dann sage ich ja nicht nein.
Ja, oder dann steht das da so und du denkst, oh, eigentlich ganz toll.
Ja,
Und ich glaube, dass die
vielleicht.
Gefahr besteht.
Ja, das kann. Ja, das ist natürlich. Also ich bin dafür empfänglich, so ist das nicht. Aber du bist richtig tief in diese Rewrite-Bubble eingestiegen, ne? Keine Woche vergeht ohne einen Rewrite-Blogpost.
Ja, wobei hier ist anders. Und warum habe ich das in den Link in dem. Na, ich fange jetzt mal vorne an. Worum geht's eigentlich? Es gibt die ROC Programming Language. Nicht, ROC ohne K, also Stein ohne K quasi, ne? Und das Team dahinter ist gerade dabei, seinen Compiler neu zu schreiben. Und der alte Compiler war wohl in Rust geschrieben. Und sie schreiben den neuen in Zig. Und ich weiß nicht, wer im Team ist, aber soviel ich weiß, ist Bob nicht mit involviert. Zumindest nicht der Bob, den wir hier immer ansprechen. Also das Ganze wird von Hand gemacht. Und die haben halt diese Migration von Zig zu Rust, die jetzt Bun gemacht hat, mal zum Anlass genommen, das aus ihrer Sicht zu beschreiben.
Aber den umgekehrten Weg.
Den umgekehrten Weg und warum sie das gemacht haben und wie sie das gemacht haben, was die Motivation dahinter gewesen ist. Und ich kann den, also für mich ist das schon fast so ein Wohlfühlartikel, weil es sehr positiv erstmal fundiert formuliert ist. Ne? Also da ist ein Team, das hat ein Proof of Concept gebaut, hat dann gemerkt, oh, damit lösen wir Probleme. Es gibt ein paar andere Probleme, die haben wir vielleicht nicht, wenn wir Rust verwenden. Ja, aber das ist nicht so schlimm für uns, aber Zig löst halt Probleme und was sie daran gut finden, wie es ihnen bei der Architektur und so weiter hilft oder entgegenkommt. Und das finde ich einfach mal einen sehr angenehmen Ansatz. Ne? Abgesehen davon, dass es von Hand geschrieben ist. Jetzt ist die ROC Programming Language vielleicht nicht so das erste, was man im Kopf hat, wenn man programmieren möchte. Egal, vielleicht ändert sich das ja jetzt, wenn man sagt, ach, das Team dahinter ist ganz cool und
Da habe ich eine Frage
ja.
dazu. ROC sagt mir gar nichts. Ist das eher embedded?
Ist eine funktionale Programmiersprache. Also ich habe die Webseite hier offen, da ist nicht so viel drauf. Ich bin jetzt, hab mir, da sind zwei, drei Beispiele drauf. Das ist erstmal eine funktionale Programmiersprache.
Okay.
Und
Reicht das mal.
ja. Und man kann den Compiler wohl im Browser laufen lassen. Spannend. Ja. Aber mehr weiß ich darüber jetzt nicht. Ja,
War
wenn,
ja auch nicht
ja.
der Fokus. Alles gut.
Genau, aber sie sagen halt, okay, sie versprechen sich schnellere Bildzeiten davon, ein granulares Speichermanagement, und für ihre Performance und Architekturanforderungen scheint Zig einfach besser zu sein. Und das haben die schön runterklamüsert. Die haben jetzt so eine Feature Parity erreicht mit dem alten Compiler, wollen dieses Jahr noch die 0.1.0 von dem neuen Compiler veröffentlichen. Und auch wenn man nicht Rust schreibt oder nicht Zig schreibt, vielleicht ist es mal ein Blick wert, wie
Der
man so anders arbeiten kann und ja.
also ein Wohlfühl-Blogpost für Nerds.
Würde ich, und es ist natürlich auch super spannend. Also, wenn ich diesen ganzen Compiler-Bau-Themen, da bin ich jetzt nicht so drin, ne? Und die ganzen Performance-Sachen, das ist ein sehr langer, sehr umfangreicher Artikel. Sind da schon sehr ins Detail reingegangen, meiner Meinung nach. Ist einfach lesenswert. Also schöne Literatur. Wenn man mal was außerhalb des eigenen Ökosystems lesen will, hat auch den Vorteil, es stresst dich nicht. Ne? Du hast ja keine emotionale Bindung dazu, dass du sagst, warum macht ihr jetzt hier Rust und macht nicht das andere? Und mir sagt, wie gesagt, Rock gar nichts. Ich habe da keine Emotionen. Aber ich freue mich und das wirft für mich ein gutes Licht auf die Programmiersprache und auf die Leute, die dahinter sind. Und deshalb wollte ich es mit euch teilen.
Juhu. Also, seid dabei, wenn nächste Woche die nächste Rewrite-Story bei Ready for Review.
Eine Woche lang höre ich mir das jetzt schon von dir an, ja. Ich habe nämlich dir den Link auch geschickt, weil ich ihn ja lesenswert finde. Und dann, ach, schon wieder ein Rewrite und wieder Bob. Nein, kein Bob. Ja, und vielleicht einfach mal was Positives.
Ja, ich muss sagen, ich habe den noch in der Bahnfahrt gelesen, nur zur Hälfte, bis ich da wieder den Zug wechseln musste. Und ja, und dann waren andere Themen. Also ich habe mir nichts zu Ende. Aber der Anfang fand ich gut.
Ja, genau, also einfach von dem, ich sage einfach mal, was da gemacht wird, softwaretechnisch, ohne es inhaltlich jetzt zu bewerten, liest sich gut und mehr davon bitte.
So, und dann bist du wieder in Nextcloud-Apps eingestiegen.
Ja, beziehungsweise ich habe, glaube ich, im letzten Podcast schon mal anklingen lassen, dass ich gerade noch ein bisschen Obsidian evaluiere, weil ich ja das Problem habe, dass ich meine Notizen fest im Apple-Ökosystem habe und die einzige Möglichkeit, jetzt zum Beispiel am Linux-Rechner da ranzukommen, ist über den Browser, wenn du da über iCloud gehst oder sowas. Und der Nextcloud-Sync von Obsidian klappt eigentlich wunderbar an dem Rechner. Ne? Also du kannst ja einfach unter Linux oder am Mac sagen, hey, da ist der Ordner, da sind die richtigen Dateien drin, die nehmen wir jetzt mal. Ne? Also kann er ja problemlos, kannst du den Vault da ja ablegen. Obsidian ist ja weitestgehend nur Markdown. Aber unter iOS am iPad klappt es halt nicht. Da kannst du den Ordner nicht rannehmen. Ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, ob es an Nextcloud oder Obsidian liegt, aber du kannst da keinen Ordner für Obsidian nutzen. Und da bin ich gestoßen auf das Obsidian Nextcloud Sync Blink Plugin. Ich habe das jetzt auch mal überall installiert. Und Einrichtung ist eigentlich ganz einfach. Du gibst halt deine Server-URL ein, dann machst du Login via Browser und dann erlaubst du dem Sync-Plugin mit deiner Nextcloud-Instanz zu interagieren. Die legt dann halt da, wo du es ihm sagst, dein Vault ab. Und damit kannst du erstmal arbeiten. Es ist jetzt nicht vergleichbar mit dem Sync, den du unter Obsidian hast, wenn du dafür bezahlst zum Beispiel, weil das ist so ein Hintergrunddienst, der einfach läuft und tut. Aber es ist, sagen wir mal, gut genug. Wenn du nicht an mehreren Rechnern immer wieder in dieselbe Datei gehst, ist es wunderbar, dann klappt es einfach. Bei mir stößt ein bisschen auf, ich habe halt so eine Obsidian-Notiz, wo ich immer mir die Links für die Shownotes sammle. Und dann habe ich da öfters mal Merge-Konflikte. Und ich habe noch nicht die Lösung für mich gefunden, die ich da haben will. Also wahrscheinlich wird die Lösung sein, dass ich an den Desktop-Rechnern einfach das Plugin nicht verwende, sondern direkt den Ordner importiere und dann hoffe, dass Obsidian das mit dem Mergen dann besser hinbekommt. Gerade ist es halt so, dass ich dann eher mal einen Merge-Konflikt, klassische Merge-Annotation bekomme, wie wir das von Git kennen. Und dann muss ich da einmal aufräumen. Ist meistens, ich nehme den einen Block, der unten steht und dann ja, dann passt das soweit. Also ich finde es aber gut genug, um in Erwägung zu ziehen, vielleicht nicht den kostenpflichtigen Sync-Service zu nehmen, der ein paar Euro im Monat kostet, sondern einfach zu sagen, okay, ich habe hier diesen Ordner, oder vielleicht ist auch viel Read-Only und nur ein Rechner schreibt richtig drauf und die anderen sind eher lesend. Dann klappt das Ganze wunderbar. Man kann da auch viel konfigurieren, wenn man sagt, nee, ich will immer Remote gewinnt im Zweifel. Muss da jeder selber entscheiden.
Naja.
Macht aber einen guten Eindruck und tut jetzt erstmal. Und daher erstmal Empfehlung von mir.
Na cool. Also dein ich verlasse den Apple-Kosmos, golden Käf Schrägstrich, goldener Käfig geht voran.
Ja, also jetzt ohne Druck, aber wenn das jetzt Obsidian ist ja sowieso Stammhörer des Podcasts, wissen das, dass das schon mehrere Versuche gab. Schwierig, ich fahre jetzt ein bisschen anderen Ansatz. Vielleicht mal in der Zukunftsfolge kann ich mal drüber sprechen. Ich bin da vorsichtig, bevor ich da die große endgültige Migration ankündige.
Ja, okay. Es bleibt spannend.
Aber vielleicht auch interessant, ich habe meine Frau dahin migriert bekommen. Also die ist mit Obsidian gerade sogar sehr zufrieden.
Ah, cool.
Die nutzt das vielleicht so, wie sie sich das denkt, aber ist ja auch egal.
Ja,
Und
da
mit sehr
jeder
wenig
sein Fünfe.
Plugins.
Ja, jeder sein
Ja,
Fünfe.
gut, ja. Genau. Und du bist ins GNOME-Lager gewechselt.
Nein, eigentlich nicht. Thema Backup war bei mir wieder Thema. Warum? Daniel hat das mitbekommen. Ich habe nämlich angefangen. Also wir hatten ja so einen Ausfall gehabt, dass wir unsere Archiv ein bisschen verloren haben. Und ein Tipp für die Zuhörer: Nein, Nextcloud ist kein Backup-System. Learning in the hard way. Und darum bin ich meine alten Backups, also bei mir ist es halt so, dass ich Backups bis zu einem Jahr halt habe, monatlich. Und ich bin alle die mal durchgegangen, um noch unsere alten Folgen nochmal rauszuziehen und in ein eigenes Archiv zu überführen. Also ich habe dann eine Storage-Box geklickt, da liegen jetzt den Archiv, das heißt, Alle paar Wochen bin ich dann auf die Folgen, die wir schon produziert haben, dann in den Archivraum verschieben, damit sowas nicht nochmal vorkommt. Ja, und was ist bei der Nextcloud damals passiert? Ich habe halt einen neuen Rechner bekommen, ich habe mein Backup oder meine Dateien halt eingespielt und ich habe nicht eingestellt, dass er die alten Timestamps bitte aufrechterhalten halten soll. Und dann hat dann Nextcloud gesagt, ja, neuer Timestamp, ja, muss halt weg. Und dann, ja, dann nahm halt Unhalt seinen Lauf, bis dann Daniel mich mal fragte, wieso die alten Folgen weg sind. Und ja, da habe ich gesagt, okay, wir brauchen hier eine andere Lösung. Ich glaube, es wäre nicht schmerzhaft gewesen, wenn wir sie nicht mehr kriegen würden, aber das ist dann eher so der, glaube ich, der Sammler in mir, der gesagt hat, oder der Monk, wäre eigentlich ganz cool, wenn wir sie halt haben.
Ja gut, ich meine, die Folgen, die verarbeiteten Folgen, so wie ihr sie jetzt auch hört, die kriegen wir ja auch wieder. Die sind ja alle noch online verfügbar und das ist ja das, was man am Ende haben will. Die Ursprungsdateien ist ganz nett, aber ja.
Ja, sag mal so, wir werden mal schauen, wie ich das nochmal in ein paar Jahren darüber denke, wenn wir bei der Folge 500 sind.
Oh Gott.
Vielleicht mache ich dann so eine Beerdigung der alten Folgen. Aber erstmal sind sie in Archiv gelandet.
Wie man das immer macht. Man geht irgendwo in den Keller und sagt, jetzt werfe ich das hier alles weg, was ich hier jahrelang
Und
gesammelt
dann guckst
habe.
du in die Box rein und dann, ah, das kann man doch noch gebrauchen.
Das, nö, ach, die ist auch gar nicht so groß, die Box. Komm,
Genau.
die lassen wir jetzt gerade hier und.
Genau, so langer Rede, kurzer Sinn. Und da habe ich mich mal geguckt, ja, was so in Backup Cosmos sich so getan hat. Und da ist mir die GNOME-App Pika Backup aufgefallen. Und es ist eine kleine App, die sich darauf spezialisiert hat, Backups zu machen, so wie wir sie kennen. Also mit Snapshots und inkrementell, aber auf USB-Datenträger. Und sieht wie eine GNOME-App halt ab aus. Und ja, keine Erfahrung, ob sie tut, was sie soll, auf jeden Fall. Ich fand das von der Aufmachung her, von der Webseite her nett. Und das ist irgendwie so IT, wie ich mir sie in den 90er Jahren gewünscht hätte. USB-Datenträger rein. Wahrscheinlich aus USB 90er auch falsch, aber das soll es heißt bitte nicht nachtragen. Und ja, auf jeden Fall. Keine Cloud-Lösung, sondern einfach USB rein und fertig.
Ja, tut, ne? Aber ja.
Ja, nichts Spektakuläres.
Ja, aber so
Eigentlich.
will man das auch
Ja,
eigentlich
genau,
einfach,
so will man
ja?
das haben, genau.
Genau.
Software, die nicht auffällt, ist eine gute Software.
Das stimmt. Ja.
Boah, das sollte ich mir drucken lassen.
Das war eigentlich dieser Linux, ne? Eine Sache und die
Nicht? Ja,
ordentlich. Das reicht,
genau,
ja.
genau.
Sehr schön. Im Newsletter haben wir auf jeden Fall heute haben wir noch einen spannenden Link für euch, wenn ihr euch gerne auf irgendwelche anderen Boxen per SSH connectet und dann 2D-Game-Vibes bekommt, würde ich jetzt mal sagen. Haben wir was Schönes für euch. Und natürlich alles, was wir im Podcast erwähnen, ist da auch noch mal mit ein bisschen Text. Ja, das war Ramsch aus dem Modem. Kommen wir zu Eieieiei. Und wie immer wisst, wie ihr schon im Folge wisst, wenn ihr heute keine Lust auf Bob habt und keine AI-Themen haben wollt, was euch ja zusteht, ne, da sind wir die Letzten, die das verurteilen, dann könnt ihr jetzt einfach ein Kapitel nach vorne springen und dann landet ihr im Konsum. Und ja, ansonsten haben wir hier eine ongoing Diskussion bei Codeberg, die wir ein bisschen besprechen wollen.
Genau. Und zwar, Codebeck hat eine AI-Entscheidung gefällt. Und zwar, sie haben jetzt ihr Term of Use halt geändert. Und der Term of Use sagt, also ich habe noch mal den Wortlaut noch mal rausgesucht, dass sie, you must not share project that mostly consists of code written by generative AI tools, including services such as Claude, OpenAI Codex. Such project having an unclear copyright status, see requirements, bla bla bla. And furthermore have little safeguards to ensure that they do not include harmful code. So, das ist war die Änderung, die sie reingebracht haben. Und was ich sehr spannend fand, war, sie haben halt diese Änderung halt in ihrer Mitgliederversammlung, das war jetzt ein Mitgliedervoting. Und das wurde von den Mitgliedern, also wann konntest du da mitmachen? Es reicht nicht, dass du einen Codeberg-Account hast. Da bist du kein Mitglied. Nein, du musst ein Vereinsmitglied sein. Und zum Beispiel, ich konnte auch nicht abstimmen, weil ich nur, also nur in Anführungsstrichen, Fördermitglied, aber es war für mich auch eine bewusste Entscheidung, weil ich wollte da nicht mehr involviert sein, aber ich wollte Leute, sie halt unterstützen. Und die Codebird-Vereinsmitglieder haben mit der Mehrheit bestimmt, dass sie diesen Passus mit reinnehmen. Darauf hat jetzt Codeberg halt einen Blogpost veröffentlicht und haben auch beschrieben, warum sie das haben. Das heißt, sie haben auch nochmal erklärt, was die massive für Lasten sie haben aufgrund von AI-Crawler. Und das ist nicht so, dass sie einfach nur Code abgreifen, sondern die auch alle möglichen Kombinationen ausprobieren, um halt Issues zu filtern. Und das massive Last auf diesen ihrer Datenbank halt auch setzen. Und deswegen, wie auch diese Ausfälle halt auch mitbekommen bei Codeberg. Man muss sich immer noch vor Augen führen, das ist ein Verein, ehrenamtliche Mitarbeiter und die haben ihre eigene Hardware. Also das ist nicht so, dass jetzt ein Riesenunternehmen dahinter steckt. Und dann haben sie beobachtet, dass es immer mehr Projekte auf Codeberg, solche One-Man-Shows waren, die halt unheimlich viel Last be, weil sie halt Agents draufgelassen haben, als ob das ein Zehn-Mann-Team wäre. Und jedes Mal auch dann nicht einen eigenen Runner hatten, sondern dann die Side-CDs Infrastruktur von Codeberg genutzt haben, wo dann ja auch halt auch Ressourcen halt dafür verwendet werden. Und man muss immer für Hintergrund finden, ist immer ein Verein. So, und da und natürlich auch die Diskussion, die wir auch schon bei der Folge mit Johannes bei Johannes Links Link AI-Protest gesprochen hatten. Dass ja auch ethische, dass es halt auch ethische Bedenken es gibt und sie auch der AI dafür auch verantwortlich machen, dass halt gewisse Kosten halt in die Höhe springen, wie Infrastruktur. Haben sie auch transparent gemacht, was sie, ich glaube, es ging um eine SSD-Platte, was sie, glaube ich, vor 2 Jahren, glaube ich, 700 € gekostet hat, kostet auf einmal 3.700 €. Also das ist ein massiver Sprung. Und die haben den Passus reingebracht. Jetzt war die große Diskussion, was hat das, also was ich im Vorfeld in Diskussion mitbekommen im Internet, ich weiß nicht, was du so mitbekommen hast, Daniel, für viele war das viel zu schwammig. Was heißt jetzt mostly? Und viele wollten halt eine klare Regelung haben, wo man klar abgrenzen konnte, das ist erlaubt und das ist nicht erlaubt. Und ich habe darüber nachgedacht, ich hatte auch auf Konferenzen mit ein paar Leuten, wo das Voting noch nicht abgeschlossen ist, darüber Diskussion gehabt und ich bin irgendwann mal zu dieser Meinung gekommen, dass mich die ganze Diskussion so ein bisschen an Code of Conduct bei Meetups erinnert. Also was ist ein Code of Conduct auf Meetup? Damit stellst du sicher als Veranstalter, dass gewisse Verhaltensregeln du haben möchtest auf deiner Veranstaltung. Und wenn jemand sich über diese Verhaltensregeln hinwegsetzt, du als Veranstalter die Möglichkeiten hast, Leute halt auszuschließen von diesen Events. Und die sind, wenn du sie durchliest, recht schwammig. Es liegt aber auch, glaube ich, auch in der Natur der Sache. Weil wenn ein Mann versucht, mich zu diskriminieren, kann ich das zum Beispiel jetzt anders auffassen als eine andere Frau, ja. Und das kommt immer auf den Einzelfall halt an.
Aber du hast etwas, auf das du dich berufen
Genau,
kannst im
das
Zweifel.
genau.
Und auch
Das, das,
jemand,
das.
der dir oder die Organisatoren, die dir helfen möchten, in aller Regel,
Genau.
haben auch etwas darauf sich berufen. Die gehen nämlich dann hin und sagen, hey, schau mal hier, da verstößt du gerade gegen und dann gibt es vielleicht eine Verwarnung
Genau,
oder
und
man, ja, geht woanders hin.
genau, und das ist, und so fühlt sich halt jetzt dieser Term of Use-Änderung halt für mich an. Dass Codeberg jetzt die Möglichkeiten hat, wenn jemand halt Unfug halt treibt oder es einfach übertreibt, dass sie dann sagen können, hey, du verstößt gegen den Term of Use. Und ich finde, das haben sie in ihrem Blogpost, wo sie auch die ganze Vorgeschichte aufgeführt, auch sehr schön gemacht. Die haben nämlich auch so ein, die haben gesagt, das ist nichts Offizielles, ein Informal, aber nur als Beispiele, hey, wenn du LLMs One-Line-Auto-Completion benutzt, ja. Das sagt keiner was dazu. Wenn du LLMs benutzt, um halt das nochmal selber zu verifizieren, sagt auch keiner was. Wenn du aber anfängst, halt andere Repos mit AI-Pull-Requests voll zu sloppen und jemand, also Anzeigen ist das falsche Wort, aber jemand macht auf dich Aufmerksamkeit, ja, dann wirst du halt gebannt. Und also das ist halt einfach so, also für mich fühlt sich das wie so ein Code of Conduct halt an der Stelle an. Ja, es ist schwammig formuliert. Das sind aber Code of Conduct entsprechend auch. Es liegt, glaube ich, auch in der Natur der Sache. Aber so haben die jetzt die entsprechende Handhabe dafür. Und ich finde, hey, wenn das jemanden stört, dann soll er sich eine andere Plattform halt suchen.
Genau, also es sind eigentlich, hier hat ein Verein entschieden, demokratisch, mit großer Mehrheit, er möchte das so haben. Und ich finde, die Regeln sind halt nur so umsetzbar. Weil wenn du jetzt GitHub Copilot verwendest und der macht Autocomplete bei dir, hinterlässt ja, soviel ich weiß, in deinen Commits erstmal keine Spuren, wenn du da nicht den auch noch committen lässt oder so. Ne? Sondern du kannst theoretisch dann dein Hello World pushen und es ist erstmal dein Code. Da kann jemand drauf gucken und sagen, ha, der sieht aber ein bisschen aus, der Code, das könnte AI sein, aber ich sage jetzt mal, in aller Regel siehst du das jetzt nicht. Ne? Kannst es nicht hundertprozentig beweisen. Und da sind die gar nicht an dieser Ecke dran, sondern wie du schon gesagt hast, ne? Wenn dieser Missbrauch da irgendwo ist, wenn es jemand übertreibt, ne? Und wenn es eine Reaktion aus der Community gibt, so verstehe ich es auch, dann werden sie aktiv. Und ich finde, das ist halt wie immer, ne? Du betrittst ein Haus, das ist jetzt hier ein Verein und keine Firma, und die sagen, hier sind unsere Regeln, die hängen hier an der Wand. Ja, und da solltest du dich dran halten, und sie werden aber nicht mit der Polizei die ganze Zeit rumgehen und auf deinen Rechner gucken.
Genau, und das haben sie in diesem Blogpost auch nochmal klar gemacht. Sie werden nicht anfangen, jetzt die Repos zu scannen oder wie die Polizei, sondern halt, es geht halt darum, wenn jemand Missbrauch anzeigt oder sich beschwert, dass sie Hand der Handhabe haben. Und finde ich total valides. Was mich aber traurig gestimmt hat, war ein Tweet von einem der Autoren oder einer der Initiatoren von für diesen Term, dass der auch wieder massiv dagegen angegangen worden ist. Also auch mit Beleidigung und da beschimpft worden ist, dass man so etwas halt entsprechend halt einführt. Finde ich nicht okay.
Ja, und auch wenn man die Diskussionen auf den gängigen Plattformen verfolgt, ich habe jetzt bei Heise ausnahmsweise mal nicht geguckt, aber
Was?
es würde mich wundern, wenn es da anders abgegangen wäre. Das ist kein Umgang mehr. Also es ist, man kann, dann ist doch genau, ein paar vergleichen das ja mit der No AI Policy von Zig, ja. Die können ja auch nicht bei jeder Änderung verifizieren, dass da keine KI irgendwo dran gewesen ist, ne? Wenn man gewisse Regeln nicht
Ja.
überschreitet. Das ist halt einfach die Entscheidung. Da ist jemand, eine Person, die hat die Hoheit darüber. Und ja, das ist zu akzeptieren. Und wir sind hier in der freien Gesellschaft, im freien Markt. Wenn du sagst, nee, dann gehe ich lieber zu GitHub, weil da ist es garantiert kein Thema. Wunderbar, dann gehst du dahin. Oder du hostest selber was. Ist ja auch okay. Es ist ja alles, die Software ist ja da dafür. Codeberg wird jetzt ja nicht anfangen, irgendwelche Anti-AI, weil die Diskussion habe ich auch schon gelesen, nach dem Motto, oh, vielleicht nehmen die da Einfluss und keine Ahnung. Die Leute drehen sie ja komplett am Rad. Wird nicht passieren, ja. Geh in ein anderes Haus, wo andere Leute sind, die das anders sehen mit der AI und das gut finden und alle sind glücklich, ne? Also, vielleicht ein bisschen da die Emotionalität rausnehmen. Ich meine,
Ja.
wir kommen auch von der kritischen Seite da und ein paar Sachen regen uns auch auf. Vorgespräch ist gut, dass wir es nicht aufzeichnen. Erst 20 Minuten Daniel Rage. Heute, sondern hatte schon Angst um die Folge. Ja, aber ja, es gibt Hausregeln und daran hält man sich und fertig ist. Und ich glaube, das ist alles, was man zu dem Thema kritisch sagen kann. Und wenn es hier nicht passt oder das nicht zu deiner Arbeit passt, dann gibt es andere Orte.
That's the highway. So, aber ein Punkt, bevor wir das Thema komplett abschließen, was bei der ganzen AI-Diskussion ein bisschen untergegangen ist und was ich ein bisschen verwunderlich finde, die haben nämlich noch einen Passus in den Term of Use reingebracht, denn auch, was sie jetzt auch nicht wollen auf Codeberg, nämlich Kryptowährungsprojekte. Also, wenn du ein Projekt hast, was mit irgendwas mit Kryptowährung zu tun hat, darfst du es auch nicht mehr auf Codeberg hosten. Und das finde ich ist mir heute nur aufgefallen, wo ich dann nochmal die Term of Use nochmal durchgeguckt habe, welche Änderungen da reingelaufen ist. Und da war so, aha, das ist irgendwie bei der ganzen Diskussion irgendwie hinten runtergefallen.
Es kann nicht mehr, gibt nicht mehr so viele Crypto-Fans, die machen gerade andere Themen.
Nämlich AI oder was?
Ja, wahrscheinlich, ja. Also,
Ja.
ist aber auch, ist mir auch, ich habe, obwohl ich die Diskussion wahrscheinlich sogar gesehen habe, ist es mir, ich habe es nicht, also nicht wahrgenommen, richtig aktiv. Also, hat sich in mir auch vorbeigeschlichen.
Ja, das war unser Bob-Thema.
Genau, das war unsere Kategorie. Eieieiei. Kommen wir zu unserer aller Lieblingskategorie. Kommen wir zu Konsum. Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools, Shops und Getränke. Und eine gute Nachricht. Die trockene Wüste der getränkefreien Episoden ist schon wieder durchschritten. Wir haben eine neue Oase, denn die Sandra hat den Trinkgut geplündert. Ja.
Nein, 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 diesmal wäre ich unschuldig. Vorgeschichte ist die, ich habe Axel gebeten, hol mal Getränke. Wir kriegen Besuch und unser Vorrat an nicht Wassergetränken ist, sieht nicht gut aus. Und dann hat er mich gefragt, was er holen soll. Ich so, Axel, such dir was aus. Ist mir egal. Hauptsache ohne Alkohol und dann go for it, ja. Er hat Füchschen alt alkoholfrei mitgebracht.
Sehr gute Wahl.
Und also ich bin kein großer Fan davon, aber es liegt einfach daran, dass ich wahrscheinlich auch kein, ich mag auch kein Vitamalz oder so Malzbier an sich nicht. Das ist mir zu malzig. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Leute, die so gerne so was Malziges trinken, das gut ankommt.
Ist ja ein Qualitätsmerkmal bei den Alkoholfreien, ne? Dass es malziger ist, weil das heißt einfach, dass der Herstellungsprozess halt, ne? Dass die ganze Gärung
Ja.
halt ausgesetzt ist. Der Rest aber, ich sag mal, richtig gewesen ist. Das
Ja.
ja auch bei Jewa 00, was ich gesagt habe, dass es halt malziger schmeckt, ja.
Ja, ich vermute mal, das liegt aber auch daran, dass es ein Altbier ist. Das ist ja,
Ja.
dass es das Malzige nochmal stärker hervorkommt. Weil bei den anderen, wenn du Pils alkoholfrei so nimmst, das ist, ja, das ist halt dann, also kommt mir das nicht so stark halt vor. Auf jeden Fall Füchschen alkoholfrei. Für Leute, die es eher malziger mögen. Und ja, Füchschen alt ist eine kleine. Also in der Region, das ist schon bekannter, aber es ist eine kleine Brauerei aus Düsseldorf. Und ich würde sagen, ein Traditionsunternehmen.
Also ich würde sagen, als ehemaliger Düsseldorfer, wenn ihr in Düsseldorf in die Altstadt geht und ihr wollt Alt trinken, geht auf jeden Fall ins Füchschen oder ins Kötzer. Das sind nicht die größten, aber das ist mit meiner Meinung nach beides mit Abstand die besten Altbiere.
Ja.
Kürzer finde ich vielleicht sogar noch einen Tick besser, aber Füchschen ist auch grandios. Also wenn ich in Düsseldorf bin, ich bringe regelmäßig mal Füchschen Alt mit. Die haben auch leckere Limonaden. Wirklich gut. Kann man sehr gut trinken.
Ja, und dann ein Kontrastprogramm. Erdinger alkoholfrei, das ist bekannt. Aber die haben auch eine, die ist eine Lemon-Variante. Also das ist eher so Erdinger Weizenbier, alkoholfrei, mit einem Schuss Zitrone. Auch sehr lecker, kann ich empfehlen. Das hat auf jeden Fall, würde ich sagen, ein Sandra-Qualitätssiegel bekommen. Mir hat es zumindest geschmeckt.
Wir brauchen mal so eine Rangliste
Ich
von Getränken.
weiß gar nicht, wo du das hast.
Ist meine Idee. Hallo?
Oh,
Ja, habe ich
ja.
selber meinen Kontext mit rein in meine.
Ja.
Bin ich selber drauf gekommen.
Ja. Und die Baseline ist Cola, ne?
Ja.
Coca-Cola.
Apropos Cola, ich war jetzt letztens bei uns. Im Netto hat mich total überrascht, dass ich da bekommen habe. Und dann ist mein Auge drauf gefallen, dass die neue Knabe Cola und Orange da haben. Die hatten auch Knabe Cola da. Aber habe ich direkt zugegriffen, weil ich dachte, die Cola, die hat so grandios geschmeckt. Also Cola mit Orange ist nochmal bestimmt mindestens genauso gut. Und ja, irgendwie ist es das. Es schmeckt aber für mich sehr, sehr stark nach Knabe Cola einfach nur. Also dieser orangene Geschmack, Orangengeschmack, der hat bei mir nicht so richtig. Also es kann man sehr gut trinken, ist sehr lecker, würde ich nicht ablehnen. Aber ich glaube, das hätte man die Orange da, vielleicht noch ein bisschen mehr Orange reinschütten oder so. Ist sehr lecker. Knabe Cola bleibt mein absoluter Favorit da in dieser Getränkesparte. Aber Knabe Cola und Orange ist, ich sag mal, solide.
So,
Mit einem
besser.
positives solide. Es ist nicht okay. Es ist besser
Okay.
als okay. Nur falls du siehst und dann Angst hast, dass du es nicht trinken kannst. Ja.
Okay, fragen wir anders. Besser als Paulaner Cola oder schlechter als Paulaner Cola?
Definitiv besser als Paulaner Cola.
Okay, das ist ja meine unterste Besser als Coca-Cola.
Deshalb brauchen wir so eine lange Ringliste. Dann hätte ich jetzt einsortieren können. Ja.
Oh Gott, ja.
Also ich finde, es gibt ein paar Mixgetränke, wo das Zitronige oder Orangige einfach so ein bisschen mehr rauskommt. Aber kann man gut trinken, ja.
Ja, gut.
Ja, wir brauchen eine Rangliste, Entschuldigung. Also.
Ich wundere mich, woher du das hast. Also,
meine Idee.
Ja.
Mach das. Soll ich dir eine Rangliste schon mal vorbereiten?
Oh, weia. Okay. Liebe Zuhörer, ich mache einfach jetzt meinen Hörerservice. Wenn ihr eine lange Rangliste von uns haben möchtet, ne, ist das jetzt die Möglichkeit, uns Feedback dazu gegeben, dann
genau.
Machen wir
Schreibt uns bitte an rangliste@readyforreviewdev.
Nein. Also, da muss ich extra noch eine E-Mail-Adresse jetzt einführen oder was?
Oh, nein, das habe ich nicht gesagt.
Alles.
Wenn nein. Die E-Mail wieder zurückkommt. Jetzt wollte ich das retten, dass wir gar nicht die Diskussion anfangen. Also wenn du da eine Diskussion drüber haben möchtest, können wir das natürlich gerne. Ihr könnt ja in Discord oder bei Mastodon schreiben, wenn ihr sagt, ey, wir haben da eine starke Meinung zu. Ansonsten würde ich sagen, bleibt der Status quo.
Okay, danke. Danke, Daniel. Okay, solange keiner aufschreit, wir brauchen diese Rangliste, gibt es keine Rangliste.
Ja, bitte einfach mal ruhig bleiben.
Deine Geister, die du riefst.
Ja, ich baue es dann wieder. Nee, also das ist... Wir hatten auch die Frage nach Podcasts nochmal, ne?
Ja.
Und so hundertprozentig haben wir das noch nicht beantwortet, aber da ist auch viel Fluktuation drin, muss ich sagen, oder viel Bewegung drin. Das schreit schon wieder nach einer eigenen Seite.
Ja, oder ja. Wir machen einfach wieder eine Folge dazu.
Ja, kann auch passieren.
Ja, das kann auch passieren.
Wir sehen mal, ja. Also vergesst das mit der Rangliste.
Pass auf, demnächst kommen dann eine andere Idee für Ranglisten.
Zum Beispiel?
Brettspiele, Podcast, Betriebssysteme, welche Linux-Distro, dann...
Da habe ich nichts zu sagen.
Filme, Tastaturen, Bücher, also ich könnte den ganzen Abend so weitermachen.
Also ich fange an mit Getränken, ne? Und du sprichst von Geistern, die rief, ja? Du hast gerade das Hauptquartier der Ghostbusters in die Luft geschrieben, sprengt und gesagt, hey, schau mal, was hier fliegt, ja? Keine Ranglisten. Aber, wo so. Wir gerade von Brettspielen gesprochen haben, Sandra, du hast ja auch ein Brettspiel noch mitgebracht.
Ja, genau. Ich habe Memorial 44 mitgebracht und Triggeralarm. Ich kann mir gut vorstellen, dass manche Leute aufgrund der Thematik das triggert. Da für euch habe ich dann nochmal, wenn ihr die Mechanik cool findet, auch eine Alternative. Und zwar, das ist ein reines Zwei-Personen-Spiel. Und das Setup ist, wir sind im Zweiten Weltkrieg, deswegen 44. Und die einen spielen die Alliierten und die einen die, wie nennen sie das? Nicht die Wehrmacht, die haben da nochmal einen anderen Namen. Auf jeden Fall die Deutschen. Und man spielt halt Zweite Weltkrieg Kriegsszenarien halt durch. Und das geht halt darum, dass du halt den anderen halt mit durch einen Mechanismus halt besiegen sollst. Und wie läuft das halt ab? Ihr habt halt verschiedene Truppenarten, in dem Fall Panzer, Infanterie und Artillerie. Und dann versucht ihr halt durch Taktikkarten, die ihr ausspielt, halt den Gegner halt stumpf gesagt platt zu machen. Und es ist ja recht sehr taktisch und ich spiele das gerade sehr gerne mit einem Kollegen, also eigentlich einem sehr guten Kumpel, der halt auch in dieser Zweiter Weltkrieg-Thematik auch sehr tief drin ist, der interessiert sich halt dafür die ganzen Schlachten. Und er war total begeistert dafür, wie nah man an diese Originalszenerie halt rangekommen ist als Brettspiel. Und ich spiele das halt sehr gerne, weil das von der Mechanik her, vom Taktik her, von der Strategie her mir sehr nahe kommt. Mir ist aber vollkommen bewusst, dass die Thematik vielleicht auch nicht für jeden was ist und das auch triggern kann. Aber es kam letztes Jahr eine Star Wars Edition raus, nämlich Star Wars Battle of Hoth. Selbe Mechanik, nur dass du halt die Rebellen spielst und das Imperium. Aber von Die Mechanik aber gleich bleibt. Nur du hast halt einfach ein anderes Setup, eine andere Hintergrundstory. Kann ich mir gut vorstellen, dass das dann andere, dass das dann für andere Leute eher zugänglicher ist.
Spannend.
Ja,
Wie lange
also
spielt man da an einer Partie?
wir saßen pro Partie eine halbe Stunde.
Oh, es geht ja.
Das geht eigentlich ganz gut. Bei manchen war das meine 45 Minuten, aber ich glaube, diese 45 Minuten waren so, wo wir halt neue Truppenarten bekommen haben, da muss und das Szenario halt nochmal Sonderregeln hatten, das musste sich ja nochmal ein bisschen eingrufen. Und was auch sehr total interessant ist, dass du aufgrund des Szenarios halt sich das Gelände halt auch verändert und damit auch die Fähigkeiten der Truppen sich halt auch anpassen muss. Und das musst du halt bei jedem Szenario nochmal neu überdenken. Du kannst nicht eine Strategie halt komplett bei jeder Kampagne halt durchziehen, sondern musst dich halt so ein bisschen an das Spielbrett halt nochmal sich halt anpassen. Also ich fand das, und was das Coole ist halt, du hast nach jeder Partie so eine Diskussion halt, ne? Was wäre halt, wenn du das besser gemacht hättest und da auch vielleicht eine andere Strategie halt besser wäre. Und was das Spielbrett jetzt auch, oder das Spiel auch sehr gut bringt, diese Atmosphäre halt aus den Szenarien des Spiels, ne? Es gibt halt ein Szenario, wo halt die Alliierten halt in der Übermacht sind und oder andersherum. Und das siehst du auch halt vom Start-Setup, dass du dann halt sprechen, je nachdem, wen du dann spielst, auch diesen Handicap halt auch hast und versuchst da das Beste draus zu machen. Also, ja.
Ah, spannend, ja. Es ist halt auch eher für Einsteiger so als Szenario gedacht, dass du nach dem Motto, ja, du kennst es nicht so gut, du spielst jetzt mal die Alliierten in dem Szenario, weil du da im Vorteil bist.
Nein, also ich fand das jetzt vom Anfang, also das erste, die führen das Spiel halt ein, im ersten Szenario, wo sie das echt fein granular erklären und dann lassen sie auch ein paar Truppenarten auch weg und die schwierigen Gelände halt auch weg und dann finde ich, wird das von Szenario zu Szenario halt schwieriger, weil dann auch andere Regeln. Und es war auch ein bisschen ein Experiment, denn mein Kumpel ist kein Brettspieler, der war aber am Thema interessiert. Und für ihn sind halt Brettspiele, ja, Mensch, ärgere dich nicht oder so. Oder hat er keinen Bock drauf. Und trotzdem, also, ist er, aber der ist halt Videospielspieler. Vielleicht, und vielleicht hilft das da an der Stelle. Und also, der hat den Einstieg halt recht gut hingekriegt. So.
Okay.
Also, das von daher ist das, ja. Also, ich würde sagen, es ist eher ein Spiel für Fortgeschrittene. Aber wenn du. Also bei ihm hat es aber auch so geklappt. Ich habe auch gesagt, lass uns mal ausprobieren, ob das überhaupt funktioniert, aber er war halt an der Thematik halt interessiert. Und deswegen, das war bei ihm jetzt die Motivation.
Ja, und wenn du, wie gesagt, auf Zweiten Weltkrieg keine Lust hast, dann machst du halt Star Wars.
Genau. So, und du hast in Kindheitserinnerungen geschwelgt.
Oh, aber sowas von. Also erstmal Disclaimer, Digital Independence und sowas. Momentan habe ich einen Prime-Account. Ja,
Judas!
sagt die, die mir eben was im Vorgespräch gesagt hat zu der Thematik. Ich
Alles
weiß
gut,
es nicht
alles gut.
mehr. Ja. Die Sandra hat
Also
auch einen
ich habe gerade auch einen
Prime-Account.
Prime-Account. Also alles gut, alles
Ja.
gut. Aber ich wollte einfach mal.
Ja.
Also.
Wird auch nicht lange so bleiben, aber ist jetzt gerade da und der Vorteil ist, seit gestern gibt es Masters of the Universe, der Film, der dieses Jahr erst in die Kinos gekommen ist, da kostenlos im Stream. Und jetzt bin ich ja in den 80ern geboren. Masters of the Universe war meine Kindheitsserie. Das lässt tief blicken. Ich hoffe, es hören keine Psychologen zu. Ich habe das geliebt, ich habe Spielzeug davon gehabt. Noch und nöcher. Ja, Kassetten, alles Mögliche. Ne, und ich finde ja sogar den ersten Master of the Universe Film gar nicht mal so schlecht.
Also richtiger Fan.
Ja, also ich muss sagen, ich habe da so eine Realitätsschutzblase. Also ich weiß, dass der nicht gut ist, aber ich kann ihn genießen. Und ich weiß nicht, ob du das auch kennst bei Filmen, die schlecht sind, aber die einem irgendwie doch trotzdem Spaß machen. Dass man die sich trotzdem angucken kann. Ist jetzt nicht so, dass ich den jetzt irgendwie einmal alle 2 Monate oder so gucke. Ich habe den auch schon richtig lange nicht mehr gesehen. Aber auch den finde ich, er hatte seine Momente. Ne?
Also, das erinnert mich so ein bisschen ans Starship Troopers Vibes.
Nicht Interessanter Vergleich. Ja.
Was denn? Also ich glaube das nicht, dass es ein grandioser Film ist, aber das ist ein Film, was man sich immer wieder anschaut, warum auch immer.
Ja, definitiv, kann man sagen, ne? Und jetzt der neue Masters of the Universe, den finde ich etwas besser. Es ist halt, ich überlege gerade, von welcher Seite ich es. Ich sag mal so, der Film geht los und ich musste grinsen, weil mir die Musik gefällt, weil mir diese ganze Welt gefällt, ne? Die Figuren doch relativ gut getroffen sind. Er versucht, modern zu sein. Er ist ein bisschen selbstironisch, ne? Es ist nicht alles, also da ist schon ein gewisser Humor drin, der aber bei mir nicht immer gezündet hat, muss ich sagen, ne? Es ist solide Action drin. Ich finde, ein Großteil der Szenen sind auch gut animiert und alles, ne? Also, oder akzeptabel animiert. Kann man alles angucken. Ich sag mal, ein solider, solide sage ich heute oft, weil ich kein
Ja.
okay sagen möchte. Ne, es ist ein guter Actionfilm. Ist jetzt nicht, dass ich sagen will, du musst dafür jetzt ins Kino gehen und den auf jeden Fall gucken und bester Film 2026. Nee, aber ich würde jetzt auch nicht umschalten. Sondern einfach, es ist eine geradlinige Story. Also du guckst den Film und du weißt, was passieren wird ungefähr. Relativ schnell. Ne? Da sind sehr wenige wirkliche Überraschungen drin. Aber du bekommst zum Beispiel eine Erklärung geliefert, warum die Figuren die Namen haben, die sie hatten. Ne? Also da gibt es ja He-Man, Ram-Man, ja, Man-at-Arms. Warum heißen die so? Und da gibt es, ich finde, eine charmante Begründung für. Und
Also
ja.
man sieht ja an, dass du Spaß hattest.
Ich hatte Spaß, also ich fand den auch ganz gut. Meine Frau hat mitgeguckt und hat gesagt, sie fanden auch gut. Also okay bis gut. Also wie gesagt, nicht Weltklasse oder so, sondern
Nicht Oscar-reif.
nö, will der aber auch, glaube ich, gar nicht sein, sondern einfach so unterhaltsam, sehr vorhersehbar. Also sie hat wirklich ein paar Sachen dann relativ früh vorhergesehen, weil sie gesagt, ja, das und das wird passieren, ne? Und ja, ist dann auch genauso passiert und aber das ist ja auch okay. Du hast guten Soundtrack, wie ich finde. Du hast eine gute Unterhaltung, nette Action. Kann man sich mal geben.
Cool.
Also, wenn du jetzt Prime hast, würde ich sagen, nutz das, schau ihn dir an. Ich glaube, du kannst ihn gucken.
Okay, gut. Das wird dann, wenn ich Sonntagabend wieder da bin, kommt es auf meine Liste.
Ja, das waren noch schöne Zeiten. Ja, da hat sich He-Man um alles gekümmert. Das war gut.
Ja, also
Ja.
ich will auch wieder 5 sein, aber mein einziges Problem, weil ich wieder an Süßigkeiten rankomme.
Also ich sehe das ja hier, dadurch, dass meine Tochter im Kindergarten ist. Ich würde auch sofort wieder in den Kindergarten gehen. Also wirklich ohne große Diskussion. Das ist doch traumhaftes Leben. Stell dir mal heute wirklich vor, jemand sagt dir, ja, beschäftige dich halt selber. Gegen Mittag gibt's was zu essen. Wenn du müde bist, leg dich halt irgendwo hin, schläfst ein bisschen, ne? Und draußen ist zu warm, komm, wir machen hier Wasser an und du kannst hier rummatschen und rumspielen. Das ist, ja. Die
Ach,
leben
Traum.
den Traum.
Traumhaft.
Back to Kindergarten, ne?
Back to
Da war noch
Kindergarten,
alles
ja.
okay.
Ja, auf irgendeine Weise schon.
Ja, man weiß das erst zu schätzen, wenn man nicht mehr
Ja,
drin
ist
ist,
immer
nicht?
so. Das ist
Also,
auch immer
ja.
so. Obwohl, ich auch manchmal sage, jedes Alter hat seine Vor- und Nachteile.
Das stimmt. Und hey, wir sind mitten im Podcast, wir leben den Traum, weil was gibt's Schöneres?
Genau, so sieht's aus.
Wenn ihr das auch findet, dann freuen wir uns über positive Kommentare und Bewertungen auf den Podcast-Plattformen eurer Wahl. Damit unterstützt ihr den Podcast, das ist super. Ihr könnt auf Ready for Review Dev unsere Webseite finden, da kommt ihr auf unseren Discord. Da könnt ihr gerne an der Kommunikation teilnehmen. Ich finde, da sind immer sehr gute Diskussionen, sowohl zu den Newsletter-Ausgaben als auch zum Podcast selber. Da lernen wir immer was. Da ziehen wir ja auch regelmäßig Content raus. Ihr könnt uns eine Brieftaube schicken. Und ansonsten Mastodon haben wir noch, E-Mail haben wir. Ja, und wir freuen uns über jedes Feedback, jede Rückmeldung, die ihr so für uns habt.
Auf
Habe
jeden
ich was
Fall.
vergessen? Nee, ne?
Nee.
Ja.
Passt. Gut, da würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche.
Genau, ich freue mich schon. Bis
Bis
dahin, mach's
dahin.
gut.
Tschüss.
Tschüss.